Ja, meine Lieben, wir sind heute beim 190. Vortrag zum Thema Schöpfungsgeschichte.
Den 200. müssen wir feiern.
Genau, da kommt der Geburtstagskerzel.
Ja, das ist gut.
Schon. Wir werden uns also heute, wie schon lange angekündigt, mit der Kain- und Abel-Imagination beschäftigen, die ja eben im Anschluss an die Paradieseserzählung bzw. an den Sündenfall dann in der Bibel steht, in der Genesis steht und die mit einer ganzen Menge Rätseln eigentlich zu tun hat, die uns auch besonders heute in unserem Bewusstseinsseelenzeitalter betreffen. Und man muss dazu sagen, dass in der Bibel eben nicht die ganze Kain- und Abel-Imagination geschildert wird, sondern nur ein Teil davon. Eben der Teil, der in vorchristlicher Zeit möglich war zu geben. Ich will damit nicht sagen, dass es nicht sicher einzelne Eingeweihte gab, die auch den anderen Teil kannten, aber jedenfalls war der nicht geeignet, damals irgendwie öffentlich gemacht zu werden. Also auch nicht in kleineren Kreisen. Und da sind einige Dinge drinnen, die also hier nicht erzählt werden in der biblischen Geschichte. Also in der biblischen Geschichte haben wir jetzt den Anfang gelesen im hebräischen Urtext. Das kennen wir, also Adam zeugte mit Eva zunächst einmal den Kain, der ist also der Erstgeborene, und dann den Abel. Also Brüder, und beide bringen Opfer Jahwe Elohim dar, also dem Monden Elohim, der aber auch eine Widerspiegelung des Christuslichtes ist, wenn man so will. Also der Christus selber wirkt noch von der Sonne zu der Zeit und spiegelt sich eben in Jahwe Elohim. Und das Opfer, ja, muss man dazu sagen, also der Abel ist also der Schafhirte und der Kain ist der, der den Acker bebaut. Also das heißt, der beginnt die Erde umzuarbeiten. Und interessanterweise ist es so, dass das Opfer des Abel angenommen wird, also wie es so schön heißt, also der Rauch steigt nach oben. Und das Opfer der Feldfrüchte, die also Kain darbringt, das wird nicht angenommen. Das geht da auch, bleibt sozusagen unten, es steigt nicht auf. Und darüber ist der Kain sehr erzürnt. Und dadurch kommt es dann letztlich dazu, dass er, ja, wenn man will, aus Neid oder was auch immer, seinen Bruder Abel umbringt. Und dann eben von Jahwe Elohim gefragt wird, Kain, wo ist dein Bruder? Und Kain antwortet, das weiß ich nicht, bin ich denn der Hüter meines Bruders? Und es kommt also dann schließlich heraus, dass er also eben den Abel ermordet hat. Und Kain erkennt, dass er schwere Schuld auf sich geladen hat. Und das weitere Interessante ist aber dann, dass eben Kain mit dem Kainsmal versehen wird, also gekennzeichnet wird durch Jahwe, aber gekennzeichnet wird interessanterweise auch in dem Sinn, dass ja niemand also irgendwie Rache nehme an diesem Kain. Also es darf ihm niemand eigentlich etwas tun. Also er ist eigentlich geschützt dadurch in gewisser Weise. Das ist ja auch so eine gewisse Merkwürdigkeit, die drinnen ist. Man könnte sagen, jetzt aller Fluch und alle Rache auf ihn. Nein, nein, gar nicht. Sondern er bekommt extra ein Zeichen, das ihn bewahrt davor. Also soweit in aller Kürze die Erzählung des Alten Testamentes. Jetzt ist schon mal in dieser biblischen Geschichte der Anfang der Geschichte nicht ganz fertig erzählt oder nicht vollständig erzählt. Nur sehr andeutungsweise. Also wenn ich wenn ich mir das da durchlese, wenn ihr euch die erste Seite anschaut von diesem Kain und Abel, also von Nummer 4, vom vierten Kapitel der Genesis, der erste Vers, und Adam erkannte Eva, seine Frau, und sie empfing und gebar Kain und sprach: Ich bekam einen Mann von oder mit, wie auch immer, Adonai, von Jahwe. Von Jahwe Adonai. Da sind einige Dinge drinnen, die die Sache mehr verhüllen und verschleiern, ja sogar nicht ganz richtig darstellen, in Wahrheit. Es gibt die sogenannte Tempellegende, über die Rudolf Steiner öfter gesprochen hat. Die Tempellegende hängt letztlich zusammen mit dem Bau des Tempels in Jerusalem, aber sie hängt eben auch mit der Geschichte von Kain und Abel zusammen, weil der Tempelbaumeister, der Hiram, kommt aus der Kainsströmung, also aus den Nachkommen Kains, weil die Nachkommen Kains sind eben die, die die Erde umarbeiten. Also das sind die, die die Künste auf die Erde bringen, die die, wenn man will, Technik auf die Erde bringen, die Baukunst auf die Erde bringen. Also das sind die Tätigen. Und ich glaube, das habe ich eh schon erwähnt, aus dem kommt zum Beispiel später die Freimaurerei, aber aus dem geht zum Beispiel auch der Impuls des Templerordens hervor. Also das hängt auch schon sehr stark damit zusammen. Die Templer hatten ja ihr Zentrum zunächst einmal in Jerusalem auf dem Tempelberg, also wo früher der Tempel gestanden ist auch. Ja, den gab es ja zu der Zeit dann nicht mehr. Da stand dann schon die Moschee und so weiter, die Al-Aqsa-Moschee, und in unmittelbarer Nähe davon hatten also die Templer ihr Quartier, und sie hatten ja ganz deutlich den Impuls, eine erneuerte Form des Christentums zu bringen, das eben sich löst von dem römischen Christentum. Mit ein Grund natürlich auch, warum sie dann verfolgt wurden. Also da gibt es eine ganze Menge Gründe, aber mit auch das, also dass sie einen neuen Impuls wollten, wo sie eben wirklich heran wollten an den Impuls, der eben dort in Palästina, in Jerusalem sich abgespielt hat, eben den wirklichen Christusimpuls, das Mysterium von Golgatha und damit auch das, was dann in der Gralströmung drinnen lebt, weil die Gralströmung ist auch ein reiner Ausdruck eigentlich dieses Mysteriums von Golgatha. Und in diesem Sinne sind die Tempelritter ja auch die Fortsetzung der Gralsritter im Grunde. Also das ist eigentlich genau dieselbe Strömung, und aus der Strömung sind zum Beispiel dann auch, vielleicht jetzt nicht historisch fassbar direkt, aber aus der gleichen Geistesströmung hervorgegangen, zum Beispiel die ganzen Ketzerbewegungen im Mittelalter, also die Katharer zum Beispiel, die Waldenser und so weiter, die hängen alle mehr oder weniger dann mit dieser Geistesströmung zusammen. Das ist eine Geistesströmung, die einen starken Bezug außerdem hat zu Mani und zum Manichäismus. Also das ist schon wieder so ein Punkt, wo sie sich natürlich mit dem römischen Kirchenchristentum absolut spießt, weil das hat sich ja schon relativ früh getrennt voneinander. Und da leben natürlich auch mit drinnen die Impulse, die in der Gnosis drinnen waren. Der Manichäismus hängt da sehr stark mit den gnostischen Strömungen in Wahrheit zusammen. Also die Impulse leben dort stark drinnen. Und es ist vor allem, eben in dieser ganzen Strömung auch immer die Verbindung gesucht worden zu der Weisheit, die aus dem Osten kommt. Man wollte also von Haus aus die Brücke schlagen. Also wie das Mani selber ja dann sehr stark getan hat, der eben namentlich zum Buddhismus sehr stark die Brücke auch geschlagen hat und versucht hat, das zu verbinden und dadurch auch einen erneuerten Buddhismus im Grunde zu bringen. Also das liegt alles in dieser Strömung irgendwo drinnen. Und bei den Hebräern ist aber halt natürlich nicht ganz ein Bewusstsein für die volle Dimension also dieser Strömung. Es ist ja eben auch noch die vorchristliche Zeit. Natürlich können sie nicht ahnen, wo das eigentlich hinzielt. Schon, also diesen Blick haben sie einfach damals noch nicht, oder zumindest haben sie nicht gewagt, es dann in das Alte Testament hineinzulegen, sagen wir es einmal so, weil die großen Eingeweihten wie ein Moses oder so hatten sicher einen gewissen Blick dafür und wussten aber auch, dass die Zeit noch nicht reif ist, das zu geben, weil es im Grunde erfordert ganz stark dann die Verbindung auch mit dem Christus-Impuls, das heißt aber auch mit dem Ich-Impuls auf der anderen Seite. Also das heißt, das, was eigentlich hinter dieser Kain und Abel Imagination steht, hängt sehr wesentlich eben mit dem Ich des Menschen auch zusammen. Und hängt vor allem zusammen eben auch, wie das Ich mit seinem eigenen Astralleib fertig wird. Das ist also da die Aufgabe, und das ist genau das, was eben in der vorchristlichen Zeit auf diese Art noch nicht bewältigt werden konnte durch das individuelle Ich. Sondern da musste eben das Gesetz von außen kommen, das den Astralleib im Grunde in die richtige Form bringt, indem von außen dieses Gesetz gegeben wird. Also das ist das, was etwa in den 10 Geboten zum Beispiel drinnen ist. Das ist im Grunde ersetzt, dass zunächst einmal das, was später das individuelle Ich leisten muss. Also das heißt, heute müssen die 10 Gebote kommen aus der moralischen Intuition in Wahrheit des eigenen Ich. Aber das konnte damals noch nicht der Fall sein. Und daher hat man diesen Zusammenhang, den ein Moses sicher zumindest geahnt hat oder gewusst hat, weil natürlich er auch, ja, als er dem Herrn begegnet, von dem er ja letztlich die 10 Gebote empfängt, also ihn ja auch fragt, also was soll ich dem Volk sagen, von wem habe ich eben diesen Impuls bekommen, und hat eben die berühmten Worte Ehe, Ascher, Ehe, ich bin, der ich bin. Also da ist das Ich-Geheimnis ganz deutlich ausgesprochen es wurde aber zunächst eben im Judentum eben noch als Gruppen-Ich aufgefasst, als Gruppen-Ich des jüdischen Volkes im Prinzip. Wobei ja da auch immer eine gewisse Entwicklung stattfindet von den 12 Stämmen Israels, erfolgt ja dann schon eine gewisse Verdichtung auf den einen Stamm Juda. Also da ist schon eine gewisse Konzentration da. Die anderen sind zwar noch in Verbindung irgendwie, aber es konzentriert sich dann auf den einen Stamm Juda. Also das ist dann das eigentliche Judentum. Und innerhalb dieses Judentums tritt dann eben der Christusimpuls auf. Also dann konzentriert sich's wirklich auf das individuelle Ich, das in dem Fall zunächst einmal das makrokosmische, göttliche Ich ist, das den Weg bahnt. Aber ab dem Zeitpunkt ist es möglich, dass das einzelne Ich so stark ist, dass es selber eben anfangen kann, ohne Gesetz von außen, den Sinn des Gesetzes durch das eigene individuelle Ich zu erfüllen. Das ist der Sinn der Worte, wenn der Christus sagt, also ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, sondern es zu erfüllen. Aber eben jetzt individuell zu erfüllen. Also es geht nicht darum, dass es einfach abgeschafft wird, aber es hat sozusagen, es erhält eine neue Dimension oder einen neuen Wert, wenn es individuell aus dem Ich neu geschaffen wird. Weil man muss ja auch denken, bei den 10 Geboten, man darf die auch nicht nur verstehen, na gut, da gibt es halt 10 Regeln, die lerne ich auswendig und das ist es. sondern ich muss sie ja im Leben anwenden können. Und da fängt die Schwierigkeit eigentlich an. Wie mache ich aus den eigentlich sehr abstrakten Regeln konkret in der konkreten Lebenssituation etwas? Und da gab es im Judentum natürlich dann sehr, sehr viele weitere Regeln in der Überlieferung, die jetzt gar nicht im Detail immer in der Bibel stehen, sondern die in der Auslegung und was die Rabbiner und so weiter gesagt haben, die das dann konkretisiert haben einfach. Aber die sich auch bewusst waren, das ist jetzt nicht meine individuelle moralische Intuition, sondern das ist halt das, was von oben hereinkommt. Und das muss ab der Zeitenwende allmählich das einzelne individuelle Ich finden. Das heißt, wie wende ich diese Regeln konkret an, wie verleihe ich denen eigentlich erst Leben? Weil sonst bleiben sie eine abstrakte Satzung, die im Grunde da ist, mit der man nicht viel anfangen kann und wo man vor allem in schwierigen Situationen nicht leichte Entscheidung findet. Also wenn man schon so schwierige Gebote nimmt, wie du sollst nicht töten, natürlich, aber wie gehe ich in der Praxis damit um? Wie schaut das aus, zum Beispiel, wenn es kriegerische Auseinandersetzungen gibt, ein Krieg vielleicht, der mir aufgezwungen wird? Ich meine, dass es verwerflich ist, wenn ich den selber anzettle, na gut, das ist leicht einzusehen, aber was ist, wenn ich in der Verteidigungssituation bin? Und dann wird es vielleicht nicht genügen, wenn ich sage, na bitte, lass mir in Ruhe, stopp, ich will nicht erobert werden. Das heißt, was tue ich dann? Das nur so als kleines Beispiel. Also in der Praxis ist das ganz konkret. Oder was tut der Polizist von mir aus, wenn so und so viele Menschen bedroht werden durch irgendeinen Attentäter oder sonst was? Was tut er? Er wird auch nicht hingehen können und sagen, bitte lass uns das jetzt. Sondern unter Umständen wird er auch Gewalt anwenden müssen. Passiert ja laufend auch. Also das sind ganz schwierige Fragen, die ja, muss man ja sehen, da hängt eine ganze Menge Schicksal, eine ganze Menge Karma dann dran für den, der vielleicht jetzt den Attentäter tötet. Weil auch wenn das noch so gerechtfertigt ist, wie auch immer, er geht dem gegenüber eine karmische Schuld ein. Das heißt, er geht eine sehr starke karmische Verbindung mit dem ein. Und die Frage ist, was wird in der nächsten Inkarnation daraus? Muss man sich vorstellen, also was da heute passiert. Also diese ganzen Attentate, die passieren, die knüpfen ganz starke karmische Bande für die Zukunft. Und das werden teilweise in der Zukunft förderliche, vielleicht auch hemmende, je nachdem, wie das Ganze abläuft, Menschengemeinschaften daraus entstehen, die eine gemeinsame Aufgabe haben. Also nicht nur die Opfer für sich und nicht nur die Attentäter für sich, sondern gemeinsam. Das ist eine sehr interessante Frage. Also alle diese Dinge hängen an dem irgendwie dran. Und das sind also Fragen, die eben zu der Zeit einfach noch nicht entschieden werden konnten. Ich meine, da war es eigentlich nur möglich, dass dann die Inspiration von oben kommt und jetzt sagt, gut, gegen das Volk müssen wir Krieg führen oder gegen die müssen wir uns wehren. Und die Juden waren durchaus sehr kämpferisch. Also die waren ja nicht irgendwie, sind sie heute auch im Grunde. Also die israelische Armee ist auch nicht der besten der Welt wahrscheinlich. Also die verstehen ihr Handwerk. Also die waren immer sehr tough, um das modern auszusprechen irgendwo. Das waren schon damals, ich meine, mussten sie aber auch, weil sie waren immer irgendwo gefährdet und bedrängt rundherum. Aber sie hatten einen gewissen Impuls auf die Welt zu bringen und daher liegt darin auch eine gewisse Rechtfertigung, sich nicht niedermachen zu lassen von anderen Völkern, die sie erobern wollten. Und sie mussten sich zur Wehr setzen dagegen. Ich meine, sie haben nicht Eroberungskriege in dem Sinn geführt, höchstens präventiv, aber sie haben geschaut, dass sie ihren Impuls dort an der Stelle im heiligen Land sozusagen, im gelobten Land, dort zur Erde bringen können. Und das war wichtig, weil Jerusalem eben tatsächlich ein ganz besonderer geografischer Platz ist. Und das hatte vor allem in der Vergangenheit eine große Bedeutung. gibt es eine interessante Studie von Dankmar Bosse. Das ist ein anthroposophischer Mineraloge, Geologe. Und der hat versucht, eben die Angaben Steiners aber auch mit den geologischen Tatsachen in Verbindung zu bringen. Also namentlich auch mit der recht gut durch die geologischen Daten belegten Hypothese, dass es also einmal einen Urkontinent gab. Der wird also von den Geologen Pangea genannt. Also die gehen sogar davon aus, dass es den zweimal gegeben hat. Also der gab es einmal, dann ist er zerbrochen, dann ist es aber wieder zusammengekommen und dann erst hat sich aus dem allmählich also die Atlantis gebildet und so weiter, die Lemuria sogar. Also Lemuria, die im Großen könnte man bezeichnen, wäre eigentlich dieses Pangea irgendwo im Großen. In der Spätphase der Lemuria allerdings nicht mehr, da betrifft es dann nur mehr einen Teil davon, also einen sehr zentralen Teil davon. Aber egal, jedenfalls ist er darauf gekommen, also dass, wenn man sich das so genau anschaut, dass im Grunde Jerusalem praktisch im Zentrum dieses alten Urkontinents Pangea liegt. Und das ist sicher nicht zufällig. Und aus geistiger Sicht schon gar nicht. Also es ist der Punkt der Erde, wo, naja, man könnte sagen, wo die Erde am meisten irdisch wird. Also wo am tiefsten sozusagen der Herabstieg ins Irdische ist. Und nicht umsonst ist eigentlich dort noch Dante irgendwo der Eingang in die Hölle. Also da geht es noch hinunter. Und geologisch ist es ja auch so, dass Jerusalem liegt auf dem ostafrikanischen Grabenbruch. Der zieht sich also bis noch weit nach Afrika hinein. Und da gehört das Tote Meer dazu, das Rote Meer, das liegt alles auf dieser Bruchlinie. Und da gehört das Jordantal dazu zum Beispiel, also der Jordangraben, der liegt auch also auf diesem Grabenbruch drinnen. Die Taufstelle, wo die Jordantaufe erfolgt, ist praktisch am tiefsten Punkt der festen Erde überhaupt, also weit unter dem Meeresspiegel gelegen. Das geht dann ziemlich in einer Ebene weiter bis zum Anfang des Toten Meeres, wo also der Jordan hineinmündet und dann dort versiegt praktisch, weil das Tote Meer hat keinen Abfluss. Daher geht es auch, dass das wesentlich tiefer liegt insgesamt als der äußere Meeresspiegel dann draußen, weil es hat eben zu den Weltmeeren keinen Abfluss. Und Jerusalem aber liegt ziemlich hoch. Das ist also ein Gebirgsstock, der sich ziemlich hoch erhebt und daher das Klima total unterschiedlich ist natürlich. Also im Jordantal unten ist es Jahr ein, Jahr aus. Also selbst im tiefsten Winter hat es dort um die 20 Grad oder so herum. Also es ist und Rotes Meer sowieso auch, also Totes Meer sowieso auch, während es in Jerusalem ohne weiteres schneit. Also da kann es 0 Grad unter Umständen darunter kriegen. Und also wie ich dort war, im 92er Jahr, 92 auf 93, hat es ordentlich geschneit in Jerusalem. Unten haben wir geschwitzt, als wir in der Kurzen mit dem Leiberl gelaufen, im Jordantal und oben war es saukalt. Also da war man gar nicht gescheit ausgerüstet dafür, dass das da richtig so ein richtiger Schneeregen war die ganze Zeit.
Und wie viele Höhenmeter Unterschied ist das ungefähr?
Das ist ziemlich, ja, ziemlich in der Größenordnung, ja, ja. Also ich glaube, der Höhenunterschied bis hinunter sogar etwas mehr, ich glaube sogar fast an die 1200 Meter Unterschied, weil das Jordantal liegt so um die 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Das ist schon gewaltig, also da geht es ordentlich runter. Also da ist ein ganz großes Spannungsverhältnis da. Also das heißt, das ist original dort ein ziemlich hoher Punkt, der höchste dort in der Gegend auf jeden Fall. Und die Tauchstelle sozusagen ganz unten.
Ganz tief.
Ganz tief unten. Und das heißt, bis zu einem gewissen Grade der Weg des Christus führt ja dann letztlich nach Jerusalem, allerdings auf Umwegen noch über Galiläa als Zwischenstation sozusagen. Aber also letztlich, wenn man das Wesentliche aber herausnimmt, vom tiefsten Punkt zum regional höchsten Punkt, das ist ja der Aufstieg zur Schädelstätte, das hat auch etwas zu tun mit dem, dass der tiefste Punkt hängt natürlich an total mit den stärksten Lebenskräften zusammen, allerdings in einer Wüstenumgebung, das ist ganz interessant, und oben ist eben die Schädelstätte, die nicht grundlos so heißt, sondern also in uns entspricht das auch diesen beiden Polen irgendwo, die zusammenhängen und die Kunst sozusagen oder die Tat des Christus besteht darin, diese Regenerationskräfte, die eigentlich einziehen mit dieser Jordantaufe, bis da hinaufzutragen und das bis da nach oben zu tragen und dort die Verwandlung und dadurch dann die Auferstehung zu bewirken. Während bis dahin eben die Menschheitsentwicklung so gelaufen ist, dass das eigentlich ein Absterben dahin ist, nach oben. Und dieses Absterben eben überwindet er. Also da ist der Umschlagspunkt. Und bei uns, wenn wir uns selber jetzt betrachten, kann diese Umwendung eben auch nur dadurch passieren, dass aber wir jetzt in Verbindung mit dem Christus, aber mit unserem aktiven Ich eingreifen. Also das Ich muss das letztlich überwinden, das Ich muss dabei sein. Und das heißt, das macht dann den Schritt von dem, wenn ich jetzt nur die eine Ebene nehme, vom abgestorbenen Denken, das wir im Grunde heute haben, also das intellektuelle Denken, das eigentlich in Wahrheit kein Denken mehr ist, sondern eine Kombination von Gedachtem, und das ist eben kein Denken mehr, dass das wieder neu belebt wird. Und dann entsteht aber ein Denken, mit dem wir bewusst ins Geistige hineinkommen. Und in Wahrheit aber nicht bloß in der Erkenntnis, sondern in der Wirklichkeit hineinkommen ins Geistige. Also das heißt, das bewirkt dann auch etwas. Während dieses tote Denken an sich für sich selbst genommen nichts bewirkt. Das ist nur der Weg, dass es überhaupt entstehen konnte, der hat sehr, sehr wohl sehr viel bewirkt in der ganzen Welt und bewirkt noch heute sehr viel in der Welt, nämlich an Abbaukräften. An Abbaukräften, die aber andererseits notwendig sind, dass unser Ich-Bewusstsein entstehen konnte. Weil das Ich-Bewusstsein hat halt die Notwendigkeit einmal, dass es diesen toten Spiegel hat. An dem lernen wir unser Ich-Bewusstsein. Also gerade dieses menschliche Ich-Bewusstsein, das dann auch mit der Freiheit verbunden ist, hätte nicht entstehen können, zum Beispiel wenn wir uns nur am Ätherleib spiegeln würden. Da würde ein sehr lebendiges Bild des Ich entstehen, aber das wird nie so frei und so klar, dass es sich wirklich letztlich auch lösen kann von der geistigen Welt und sich ganz auf sich in Freiheit stellen kann. Und das können wir. Also wir können diese Lösung vollziehen, andererseits dadurch eben auch gerade in Freiheit uns wieder zuwenden zur geistigen Welt. Und das war vorher nicht möglich. Also das sich zuwenden aus Freiheit heißt dann natürlich wieder, dass wir jetzt aber diesen Ätherstrom, der von unten kommt, mit dem sich auch die Christuskraft verbindet, dass wir den als nächste Stufe bewusst mit dem Ich ergreifen. Aber dazu braucht man eben die Vorbereitung, dass es einmal gelernt hat, sich da in den klaren Spiegel zu schauen, das Ich. Und das ist das, was eben auch die Engelwesenheiten nicht können. Weil die können sie in Wahrheit höchstens am Ätherleib spiegeln. Und damit bekommen sie im Grunde ein Bild, das ununterbrochen in Bewegung ist, mhm. das sie nicht fassen können ganz. Und wir können es klar fassen, es ist zwar dann ein totes Bild, aber trotzdem, es sind halt tote Momentaufnahmen, aber genau die geben uns die Freiheit. Also in diesem Sinne gehen wir selber ununterbrochen, indem wir heute unser Ich-Bewusstsein entwickeln, gehen wir eigentlich durch dieses Mysterium von Golgatha durch, in Wahrheit. Wir gehen tagtäglich auf die Schädelstätte und hoffentlich kommt auch wieder die Erneuerung. Also dazu ist aber dann eben notwendig, dass wir die Bewusstseinsseele entwickeln Richtung Geistiges. Und das beginnt eben damit, dass wir diesen Ätherstrom erfassen lernen und mit dem zu lernen zu denken. Dann sind wir eben bei dem drinnen, was Rudolf Steiner schon in seiner Philosophie der Freiheit oder auch schon in den philosophischen Werken vorher angedeutet hat, als das reine sinnlichkeitsfreie Denken, das eben nicht gebunden ist an das physische Werkzeug, sondern das im Ätherischen selber bewusst wird. Also da kommen wir in Wahrheit auf die Engelstufe im Denken, ist nichts anderes, das wird dann, war im Übrigen mittelalterlichen Denkern durchaus bewusst. Also wenn ich denke an den Johannes Gottus Eriogena, der ein ganz bedeutender Denker war im 9. Jahrhundert im Grunde, also zur Zeit Karls des Kahlen, das ist kurz nach Karl dem Großen, der eigentlich dazu beigetragen hat, dass der Geist des paulinischen Christentums, der dann eben von Dionysius Areopagita, den Schüler des Paulus, weitergetragen wurde und weiter ausgefeilt wurde, der eben zum Beispiel die ganzen Engelhierarchien genau beschrieben hat und wie das alles zusammenhängt mit dem ganzen Kosmos, der das nicht nur seine Schriften übersetzt, sondern eben auch, ja, wie soll ich sagen, ihren tieferen Sinn erkannt hat und darüber geschrieben hat, also namentlich in seinem großen Werk über die Einteilung der Natur, Periphysion heißt es.
Du meinst jetzt den Scotus?
Den Scotus, ja, genau. Mhm. Der hat also dieses Werk ins Lateinische übersetzt und
aus dem Griechischen,
er konnte Griechisch, also er kommt aus Irland eigentlich, oder Schottland oder Irland eigentlich, und dort offensichtlich gab es die Möglichkeit, zumindest eine gewisse Kenntnis des Griechischen zu erwerben. Er war sicher kein perfekt griechisch sprechender Mensch, aber er konnte die Schriften lesen und die also in Europa zu dem Zeitpunkt praktisch nicht zugänglich waren noch. Also Lateinisch konnte man mittlerweile schon, aber eben das Griechische nicht, und also er hat den Zugang dazu eröffnet. Und das ist sehr interessant, also warum komme ich auf ihn? Weil er ganz genau also beschreibt, dass wie der Mensch, wenn er sich also in seinem Denken erhebt zum Geistigen, wie er eins wird mit dem Engel eigentlich. Genauso beschreibt er das. Der Engel wird dadurch Mensch und der Mensch wird dadurch Engel. Das heißt, er beschreibt auch sehr deutlich, dass dadurch die Engelwesenheiten einen Gewinn haben. Mhm. Also, weil sie etwas von dem mitbekommen, was sich der Mensch als Ich-Bewusstsein erworben hat. Und von dieser Fähigkeit eben auch das Denken in zwar toten, aber dafür kristallklaren Gedanken zu fassen. Es zwar ersterben zu lassen, aber damit erstmals wirklich ganz klar zu fassen. Und das heißt also, dadurch wird namentlich die Engelwesenheit, die jetzt konkret mit dem individuellen Denker verbunden ist, nimmt etwas von dem Impuls mit. Das ist also wirklich ein Austausch. Und es ist schwierig zu lesen, also in der Übersetzung, in Latein kann ich es nicht lesen, gebe ich ganz offen zu, aber es gibt eine ganz gute Übersetzung davon. Und Und die ist sehr spannend.
Hast du das?
Die habe ich, ja. Die habe ich. Ich habe es allerdings nur elektronisch, aber das könnte man ausdrucken, sicher. Das ist ziemlich umfangreich, ja. Das ist ziemlich umfangreich. Das, also man kann es wirklich nur so nach und nach lesen. Es ist geschrieben, also es kommt dazu, also, dass dieser Johannes Gottus Eriogener ein ganz deutlich ein platonischer Denker ist. Also er kommt aus der platonischen Richtung. Und es ist auch diese Schrift so gehalten im Stile der platonischen Dialoge. Allerdings tauchen nicht mehrere Figuren auf, sondern nur zwei, der Lehrer und sein Schüler.
Ah ja, das ist interessant.
Also es ist das Gespräch zwischen den beiden und das ist total spannend. Also, und er geht wirklich die schwierigsten Fragen an dabei.
Und dieses Gespräch zwischen Lehrer und Schüler, das hat es ja in Griechenland schon einmal gegeben, gell?
Ja, ja. Naja, die ganzen platonischen Dialoge sind eigentlich so verfasst. Also Platon schreibt ja nie so wie der Aristoteles, dass er einfach ein philosophisches Werk schreibt, sondern es ist praktisch alles in Dialogform geschrieben.
Also, und ein Vorgänger vom Aristoteles ist das der Kratylos? Nein. Und Mysa, ja?
Ja.
Also diese beiden.
Diese beiden.
Schüler, die reden auch miteinander.
Genau, die reden auch miteinander. Das ist ja interessant, dass der Kratylos zugleich einer oder der früheste Lehrer des Platon ist. Also die. Das liegt ganz, ganz eng beisammen. Das liegt ganz eng beisammen. Also das ist eine ganz dichte Inkarnationsfolge, weil, also um das aufzuklären, man kann davon ausgehen, dass dieser Kratylos als Aristoteles wiedergeboren wurde. Und der Aristoteles war aber seinerseits wieder der Schüler des Platon. Also das heißt, da liegt ganz kurze Zeit dazwischen, zwischen diesen Inkarnationen. Da gibt es eine ganze Menge dazu zu sagen.
Ist jetzt der Kratylos der Ältere oder Aristoteles?
Nein, der Aristoteles ist später.
Aha.
Also,
dann habe ich das immer verwechselt.
Nein, also es ist zuerst die Inkarnation des Kratylos,
ja.
der eben mit Ephesus auch zusammenhängt, ganz stark, also der auf jeden Fall von der Einweihung dort was mitnimmt, der auch in Verbindung steht mit dem Heraklit, der ja auch also dort eingeweiht war in die ephesischen Mysterien, also in die Mysterien des Wortes letztlich. Also das heißt, es hat was mit dem Christlichen bereits zu tun, obwohl es noch in vorchristlicher Zeit ist, aber das wurde dort vorbereitet. Also und dessen Schüler oder in dessen Nachfolge zumindest stand eben der Kratylos. Der wird der Lehrer des jungen Platon. Und der Platon, der dann schon wesentlich ältere Platon, ist dann der Schüler des Aristoteles, der der wiedergeborene Kratylos ist.
Der ältere Platon wird der Lehrer von Aristoteles.
Von Aristoteles, ja. Genau. Genau.
Interessant, gell?
Das ist, also da ist eine sehr dichte Konstellation da. Und man muss dazu sagen, das ist also das vorchristliche Michael-Zeitalter. Also wir stehen ja jetzt wieder im nächsten Michael-Zeitalter drinnen und dieses Michael-Zeitalter, das bereitet also in so immenser Weise den Christusimpuls vor und nämlich vor allem das Werkzeug, ihn überhaupt zu verstehen, den Christusimpuls. Zu verstehen, also ganz bewusst zu verstehen, weil man konnte ihn sicher zunächst einmal sozusagen mit den Glaubensgefühlskräften ergreifen, aber noch nicht zunächst einmal zum klaren Verständnis auch zu kommen. Das hat eigentlich gedauert dann durchs ganze Mittelalter, eben durch so Leute wie den Johannes Gottus Eriogener, der sehr wesentlich dabei war, dann durch die Schule von Chartres etwa, die also auch aus der platonischen Richtung kommt, aber das reicht eben noch nicht, sondern es muss also bis zum klaren Gedanken kristallisiert werden, also bis zur strengen Logik, und das gelingt dann in vollendeter Form eigentlich erst dem Thomas von Aquin, der aber auch ganz auf dem Aristoteles aufbaut. Also der den Aristoteles sozusagen übernimmt, dessen Impulse übernimmt, aber weiterführt jetzt zum Verständnis des Christlichen, ganz dezidiert. Und damit hängt es zusammen. Also jetzt könnte man dann wieder sagen, wie hängt der Aristoteles mit dem Thomas von Aquin zusammen? Das ist die nächste Frage. Obwohl das bei den beiden schon sehr stark ins Auge fällt, dass die zusammenhängen, weil das ist also ganz genau der gleiche geistige Hintergrund, und zwar eben nicht nur, weil er äußerlich natürlich der Thomas von Aquin die Werke des Aristoteles studiert hat, sondern die ganze Wesensart, also das spürt man sehr deutlich, also dass da ein innerer Zusammenhang da ist. Und also das heißt, da haben wir eine sehr interessante Inkarnationsfolge, die eben über die Mysterien von Ephesus geht und dann bei Thomas von Aquin, ich will nicht sagen endet, aber mal dort eine gewisse Vollendung findet bezüglich dessen, wie man den Christusimpuls verstehen kann. Im wahrsten Sinne des Wortes verstehen. Und daher ist tatsächlich die Theologie des Thomas von Aquin ist eigentlich die Vollendung der Theologie. Alles, was danach kam, ist schon eine Entgeistigung der Theologie. Und die ist heute wahnsinnig weit fortgeschritten, weil man hat wirklich das Gefühl, wenn man die meisten Schriften liest, sie haben keine Ahnung, wovon sie eigentlich reden. Sie streiten oder diskutieren oder wie immer man es nennt, über die Auslegung von diesen oder jenen Textstellen, aber sie wissen eigentlich gar nicht, was damit wirklich gemeint ist. Sondern sie belegen nur, naja, die und die Kirchenväter haben das oder jenes gesagt und die anderen haben dieses oder jenes gesagt, und jetzt heute stehen wir aber auch in Konflikt oder in der Notwendigkeit, uns auseinanderzusetzen halt mit der modernen Zeit und mit der Naturwissenschaft, und denen können wir auch nicht so hundertprozentig widersprechen, also da müssen wir jetzt irgendwo einen Weg finden. Natürlich, warum gibt es überhaupt die Theologie? Ich meine, gibt es verschiedene Gründe, aber einer der Gründe, die das auch notwendig machen, bis zu einem gewissen Grad, ist, dass ich natürlich immer wieder irgendeinen Weg finden muss, diese geistigen Wahrheiten, die da überliefert sind, für die heutige Zeit verständlich zu machen. Weil wenn ich so mittelalterliche theologische Schriften hernehme, oder wenn ich auch nur das Evangelium selber hernehme und unbefangen lese, dann geht das zwar zu Herzen, aber welche Konsequenzen alle daraus zu ziehen sind, ist wahrscheinlich der Einzelne überfordert, sehr oft. Ich meine, nicht alle, aber jedenfalls die Menschen, die schon ins Verstandesmäßige stark hineingegangen sind, für die erreicht es einfach nicht mehr, das mit dem Gefühl aufzunehmen. Das hat im Mittelalter für die meisten Menschen noch gereicht, weil das diese Glaubensgewissheit, das war ja nicht, ich glaube etwas, von dem ich nicht sagen kann, ob es stimmt oder nicht. Das heute, sagen wir, Glaube ist, naja, glauben kann ich, was ich nicht weiß. Deren Glaube war Wissen, aber ein Wissen mit dem Herzen, aber eben ein noch halbbewusstes Wissen mit dem Herzen. Aber das war trotzdem so stark und eindeutig, dass kein Zweifel daran bestanden hat. Also es war nicht so, dass der einzelne Gläubige, die nämlich wirklich gläubig waren, gezweifelt daran hat. Es haben dann später sicher manche Theologen zu zweifeln begonnen. Wie ist denn das? Also sicher auch, weil ihr Schicksal sie halt dorthin geführt hat, die Aufgabe zu übernehmen, das jetzt ins Verstandesmäßige zu übertragen, und das zerstört diese Herzensgewissheit. Das ist sozusagen das Urproblem der Theologie, dass in dem Moment, wo ich beginne, das absterben zu lassen zum festen Begriff und zu einer logisch nachvollziehbaren Formel, dass das in dem Moment meine Glaubenskräfte zerstört. Da ist zwar im Idealfall was Geistiges drinnen, aber und bei Thomas von Aquin ist das eben drinnen und dieses Geistige kommt eben ganz aus dem Ich, aber damit verliere ich die Glaubensgewissheit, die ich im Astralischen habe. Der Glaube lebt nämlich dort drinnen. Der eigentliche Glaubensleib sozusagen ist der Astralleib und die Weisheit, die da drinnen lebt. Und eigentlich, wenn ich diese Weisheit des eigenen Astralleibs erlebe oder erleben könnte, dann habe ich sicher keinen Zweifel mehr an der Göttlichkeit der Welt, weil dann spüre ich also den ganzen Schöpfungsimpuls drinnen. Also das heißt, wie wir ja in unseren Vorträgen uns beschäftigt haben mit dem Sechstagewerk etwa und sagten, das sind die Ereignisse in der Seelenwelt, na, von dem habe ich das Abbild in meinem Astralleib, jeder von uns. Das ist zwar verzerrt irgendwo ein bisschen und da ist viel Schutt drüber durch die Widersacherkräfte, also da muss ich erst durchbuddeln irgendwo, aber darunter steht diese immense Weisheit, die den ganzen Kosmos geschaffen hat. Die lebt als Seelenbild im Astralleib drinnen und aus dem schöpfen die Glaubenskräfte. Und wie es der Dante zum Beispiel dann schildert, ganz am Ende, wenn er jetzt im Paradiso ist und aufgestiegen ist, schon durch die ganzen Planetensphären und schon darüber hinaus ist, also jetzt ins eigentliche Empyreum kommt, also was über die kosmischen Sphären hinaus noch ist, dann werden ihm ja eigentlich erst die entscheidenden Fragen gestellt. Also vor Petrus zum Beispiel muss er sich rechtfertigen, wie es denn mit seinem Glauben ausschaut. Und da sagt er ganz deutlich, also dass der Glaube also nicht nur ein Hoffnungsträger ist, eben, also dass die Hoffnung eben auf die Erlösung, sondern auch Beweis des Unsichtbaren, des Geistigen. Weil sozusagen der Beweisgrund im eigenen Inneren zu finden ist. Also weil die Dinge, die Himmelshöhen verdecken als Glaubensschluss in unserer Seele nisten, ist er, der Glaube, nämlich auch als Beweisgrund abzustecken. Also er sagt es noch ganz vollgültig, das hat Beweiskraft. Auf das kann man sich berufen. Da brauche ich eigentlich jetzt gar nicht die Logik dazu, sondern ich kann sie natürlich mitverwenden, aber vor allem die eigentliche Sicherheit ist verankert in diesem Wissen, das im Astralleib drinnen steckt. Aber ich muss den nächsten Schritt halt tun, dass es zu einer geistigen Erkenntnis wird, in der das eigene Ich drinnen steht. Weil das steckt eben im Glauben zunächst einmal noch nicht drinnen. Der nächste Schritt wird sein, dass sich das verbindet, indem jetzt das Ich den Astralleib zum Geist selbst verwandelt, dann entsteht ein verwandelter Glaubensleib, der jetzt aber voll durchdrungen von der Ich-Kraft ist. Und dann habe ich beides sozusagen. Also, das ist der schwierige Weg und diese Brücke eben zwischen dieser Glaubensgewissheit im Astralischen und dem im Denken vollbewusst im Ich den Glaubensinhalt zu erfassen, den Sprung zu schaffen, das ist immens schwierig. Das ist immens schwierig und das ist der Weg, aber den die Theologen sozusagen gehen müssen in gewisser Weise. Weil ich muss sozusagen irgendeine Antwort geben können dem Kirchenvolk sozusagen, wie die Dinge überhaupt zu verstehen sind, was ich damit in der Praxis anfangen soll. Das erklärt sich sozusagen nicht, für die meisten nicht von selbst. Also eben vor allem seit diese Glaubensgewissheit verloren gegangen ist bis zu einem gewissen Grad oder unsicher geworden ist. Jedenfalls nicht mehr so sicher, dass ich dann konkret in einer konkreten Situation daraus schöpfen kann und weiß, was passieren soll. Diese Inspiration ist weg, um uns eben die Freiheit zu geben, uns es aus dem eigenen Ich holen zu können. Daher ist es auch nichts Schlechtes, dass der Impuls, so wie er noch im Mittelalter vielfach lebte, namentlich eben gerade bei den eher ungebildeteren Menschen, also die nicht durch dieses lateinische Denken schon so sehr ins Verstandesmäßige gekommen sind, dass das in Wahrheit die Glaubenskräfte abgetötet hat. Also, aber die Theologen waren die, die sich dem aussetzen mussten im Prinzip. Also man darf nicht nur über sie schimpfen, sondern man muss auch sagen, dass das eine Opfertat auch ist. Also ein Opfer, natürlich, das eigentlich schon in der geistigen Welt sie beschlossen haben einzugehen. Nicht auf Erden. Auf Erden ist dann ihr Schicksal eben so gezeichnet, dass sie heute halt in einer Lateinschule oder was kommen und dort halt ihr Denken geprägt wird in dem und dass sie natürlich auch die Glaubenstradition noch haben, aber so leise fängt an, dass die Tradition sie nicht mehr hundertprozentig überzeugt, dass Ungewissheiten, Zweifel, offene Fragen auftreten. Und genau dann muss ich anfangen, jetzt müssen wir schauen, wie lösen wir die mit unserem Verstand. Und dann schauen wir halt bei den alten Kirchenlehrern, was haben die dazu gesagt und so weiter. Und das ist es aber eben, was, wo der Thomas von Aquin wirklich absolut die Balance hält und vorbereitet ein Denken, dass wenn es den nächsten Schritt schafft, jetzt wieder den Aufstieg bringt. Wo wirklich aus dem eigenen Ich jetzt die Glaubensgewissheit sozusagen kommt. Und die sich dann eben wieder im Astralleib festsetzen kann, weil dann wird sie Glaubensgewissheit eigentlich. Also wenn das Ich klar erkennt, die geistigen Zusammenhänge, und diese klare Erkenntnis als Kraft in den Astralleib hineinkommt, dann entsteht eine ungeheure Glaubenskraft in Wahrheit. Das heißt, Zukunft ist kein Konflikt zwischen Glaube und Wissen, sondern die Verbindung in Wahrheit von beidem. Also die Kunst für die Zukunft wird sein, das, was ich weiß, auch zu glauben. Es klingt so paradox. Und man merkt heute vielfach, also in den Wissenschaften ist es, gehört es gerade dazu, dass das, was man weiß, nicht glaubt. Mhm. Sondern es einmal in Schwebe hält zumindest. Das geht so weit, dass man sagt, mit einem gewissen Recht, so wie es heute bei den Wissenschaften ist, was der Philosoph Karl Popper dann gesagt hat, ist eine Theorie, eine wissenschaftliche Theorie muss falsifizierbar sein. Das heißt, sie muss widerlegbar sein. Wenn die schon so formuliert ist, dass sie keine Möglichkeit bietet, widerlegt zu werden, weil irgendwo immer im Kreis geben im Beweis, dann ist sie keine wissenschaftlich haltbare Theorie. Dann ist sie sozusagen immun gegen den Zweifel und dann stimmt was nicht dran. Also weil er dann nicht zu Unrecht befürchtet, dann kann es ja leicht dogmatisch werden. Weil dann sagt man, na, so ist es, das kann man nicht widerlegen, also müsst ihr eigentlich daran glauben. Aber das ist eben kein wirklicher Glaube dann, sondern das ist eigentlich ein, wie soll ich sagen, logischer Trick, mit dem die Theorie abgesichert ist, aber ohne Garantie, dass sie wirklich mit der Wirklichkeit was zu tun hat. Das ist der Punkt. Die ist nur in sich logisch geschlossen und als solches nicht anfechtbar, nur ist völlig offen, ob das für die Wirklichkeit eine Gültigkeit hat, weil so viele Dinge sind für die Wirklichkeit gar nicht anwendbar. Weil nicht alles, was ich logisch fassen kann, muss auch in der Wirklichkeit so funktionieren. Deswegen, das ist das Tückische des Logischen immer. Also daher kann ich in der Naturwissenschaft durch reine Logik niemals beweisen, so ist es. Ich kann es vermuten, weil zumindest alles, was tatsächlich an Gesetzmäßigkeiten in der Natur ist, dann auch ja wirklich logisch erfassbar ist. Aber dazu brauche ich dann auch die Beobachtung. Ich muss es beobachten. Dann sehe ich, aha, dieser geistige Impuls wirkt tatsächlich gestaltend in der Natur. Also sonst kann ich nie wissen, ob der vielleicht nur rein geistig herumschwebt sozusagen und gar nicht wirksam wird in der Natur oder ob er wirklich eingreift. Das muss ich letztlich durchs Experiment, durch die Beobachtung, wie auch immer, feststellen. Und das heißt, eine Theorie, die diese Überprüfung durch die Beobachtung nicht zulässt letztlich, die, egal was ich beobachte, richtig ist, wäre, die ist unwissenschaftlich. Das ist auch ganz wichtig. Davon zu unterscheiden, ist die nächste Stufe der Erkenntnis, um die es jetzt geht, wo ich wirklich nicht mehr in meinem logischen Eigendenken mir das zusammenbasteln mühsam, sondern wo ich wieder im Geistigen wahrnehmend werde. Zunächst einmal in der Gedankenwelt, in der objektiven Ideenwelt, die dahinter steckt. Weil letztlich stammt von dort her unser Denken. Und nur in dem Moment, wo es unser eigenes Verstandesdenken geworden ist, erleben wir es nicht mehr als solches, sondern nur mehr die abgestorbenen Reste davon, die wir jetzt logisch kombinieren. Was in Wahrheit kein eigentliches Denken mehr ist, sondern so eine Art Puzzlespiel ist. Weil da schneiden Gedanken herein, das sind die Begriffe, die wir uns gebildet haben, die dahinter stehen. Und jede Theorie braucht zumindest ein paar Axiome, die sozusagen nicht weiter hinterfragt werden können. Weil sonst komme ich mit der Logik nie an ein Ende. Ich muss irgendwo sagen, gut, das ist ein Grundsatz, von dem gehe ich aus, dass der richtig ist. Das ist in der Regel also ein Satz, der, wie man sagt, durch Evidenz einsichtig ist. Und wenn ich bei der Evidenz bin, bin ich eigentlich schon bei einer geistigen Wahrnehmung in Wahrheit. Nur die habe ich halt jetzt nicht mehr bei den ganzen Ableitungen dazwischen. Ich habe es zwar bei den Grundsätzen irgendwo, dort habe ich die Evidenz, das heißt also, irgendwo schneit es aus einem geistigen Erlebnis herein in Wahrheit. Das heißt, wenn man sich nur das bewusst machen würde, alleine, dass wir in unserem Denken gewisse Grundsätze finden, von denen wir sagen, die müssen richtig sein, das geht nicht anders. In gewisser Weise. Man muss da natürlich nur sehr vorsichtig sein, weil die sind oft auch nur Ausschnitt von einem größeren Ganzen und es sind dann wieder Fälle denkbar, wo man weitergehen könnte. Aber dort kommt die Wissenschaft hin. Die Wissenschaft kommt heute dorthin. Also die Axiome, die Grundsätze, die die Griechen noch als einzig möglich hielten, von denen weiß man heute, da kann man weiterdenken. Das stimmt schon, die sind in den meisten praktischen Fällen absolut gültig, aber sie sind trotzdem ein Spezialfall von etwas Allgemeinerem. Und ich kann noch allgemeinere, das heißt höhere geistige Axiome finden sozusagen, die dahinter stehen und wo dann auf untergeordneter Ebene was rauskommt, was scheinbar dem bis jetzt als einzig sicher geltenden Axiom widerspricht. In Wahrheit ist es aber nur eine weitere Fassung davon. Also wir können weiterdenken irgendwo. Man darf nicht glauben, dass nicht vielfach in den Naturwissenschaften, in der Mathematik natürlich vor allem, weil Mathematik hat es überhaupt mit dem reinen Denken zu tun. Also Mathematiker sind eigentlich reine Geistesforscher. In Wahrheit. Also die meisten wissen es halt nur nicht, dass sie es sind, aber die arbeiten mit reinem Denken, das heißt, die arbeiten mit rein Geistigem. Dass das dann darüber noch viel, viel höher hinaufgeht und dass das das unterste Zipfel davon ist, wissen halt viele nicht, aber die arbeiten mit rein Geistigem. Und da muss man sagen, ist im 20., jetzt 21. Jahrhundert, gerade auf der Ebene der Mathematik und so, sind große Fortschritte gemacht worden. Viele neue Dinge entdeckt worden, die ein Grieche niemals hätte denken können. Das hat schon begonnen im 19. Jahrhundert. Also,
wahrscheinlich mit dem Einbruch von Michael Zeitmann.
Ja, mit dem sehr stark, mit dem hängt sehr stark zusammen. Also, absolut, also man denkt zum Beispiel schon die nicht-euklidische Geometrie, also das heißt Räume, die nicht so sind, wie wir sie in unserer Anschauung haben. Also diese dreidimensionalen mit den drei Achsen, die aufeinander senkrecht stehen, sondern wo es also Räume gibt, die dem nicht entsprechen. Die können wir uns eigentlich gar nicht wirklich richtig vorstellen. Das ist der Punkt. Unser Vorstellungsvermögen, unser Sinnliches versagt dabei. Obwohl schon die euklidische Geometrie als geistiges Grundgerüst ist schon was Übersinnliches in Wahrheit, aber es entspricht genau dem, was wir in der sinnlichen Anschauung auch erleben. Da passt es genau zusammen. Die nicht-euklidische Geometrie, die geht über unsere sinnliche Anschauungsmöglichkeit hinaus. Und die hat sehr wohl also ja schon xx Anwendungen in der Praxis gefunden, also in der Physik namentlich und dann in der Folge sogar in der Technik und so weiter. Und selbst wenn man jetzt Einsteinsche Relativitätstheorie hernimmt, die auch ein sehr abstraktes Zeug ist, aber die baut also ganz auf nicht-euklidische Geometrie auf. Und die zeigt eben im Grunde, dass das, was wir als Raum da draußen wahrnehmen, eben nicht euklidisch ist. Das heißt, es ist in der großen Dimension kein sinnlich vorstellbarer Raum, wie wir das gewohnt sind. Und der hat dadurch sehr kuriose Eigenschaften. Und also da kratzt man in Wahrheit überall. Noch ganz abstrakt, aber am Geistigen in Wahrheit und geht über das Sinnliche hinaus. Und wenn wir das verstärken können und eben sozusagen so weit kommen, das intensiv genug zu denken, dass wir es auch wirklich glauben können, auch in komplexeren Zusammenhängen glauben können. Gut, der Mathematiker mit seinen paar Axiomen, an die glaubt er, die weiß er, da ist er sicher, das gibt es, das Axiom ist da. Aber das ist natürlich noch nicht tragfähig genug, um wirkliche Glaubenskräfte zu entwickeln. Aber wenn das weitergeht, dann entsteht ein neuer Glaube, der mit dem Wissen absolut verbunden ist. Und das heißt ja dann ein wirkliches Herzdenken, ist ein vollbewusstes Herzdenken. Ist, weil das, die Glaubenskräfte haben eigentlich da ihr Zentrum. Aber sie zur Klarheit zu bringen, hängt sehr wohl mit dem Oben zusammen, selbst wenn wir es dann nicht mehr bis zum Totenbegriff ablehnen, sondern wenn wir es schon im Ätherischen abfangen können. Aber dann hängt es auch einmal mit den Bildekräften zusammen, die da oben sich bewegen zunächst. Die von unten aufsteigen, also eigentlich ganz von unten aufsteigen, im Herzen ätherisiert werden, weiter aufsteigen, sich da im ätherisiert werden mit der Christuskraft verbinden und dann im reinen Denken als reine Ätherkräfte erfasst werden, erlebt werden, im rein Ätherischen.
Und ist das Gebiet, wo der Michael drin wirksam ist?
Da ist der Michael drin wirksam. Und da ist jetzt dann dauernd für uns heute die Auseinandersetzung mit dem Ariman, der das aber abtöten will. Also der will letztlich diese Splitter, sprich die aus dem lebendigen Denken entstandenen Begriffe, die will er festhalten, so wie man heute halt Schmetterlinge tötet und dann auf die Wandtafel pickt irgendwo mit der Nadel. Das will der Ariman und er möchte natürlich darum aber gern den Menschen bekommen, weil da kommen eigentlich immer neue Dinge herein und die will er schnappen und präparieren und seiner Welt einverleiben und mit dem kann man dann Puzzle spielen, das zusammensetzen in allen möglichen Variationen. Und da ist dann in dem Zusammensetzen ist eben kein lebendiges Denken, eigentlich überhaupt kein Denken mehr drinnen. Das sind auch die Prozesse, die im Grunde eine Maschine, eine elektronische Maschine oder wie immer sie dann gebaut wird, nachvollziehen könnte. Besser sogar als der Mensch. Weil da wirkt dann unmittelbar die arimanische Kraft drinnen, also viel stärker als sie im Menschen nämlich wirken könnte. Weil wenn Ariman so stark zum Beispiel in unser Gehirn eingreifen würde, wie er eben in diese Maschinen eingreift, dann ist das Gehirn einfach tot, dann ist kaputt. Weil dann tötet das ab, dieses Puzzlespiel, dieses, ja, man kann fast sagen, ein Roulette mit Gedankensplittern, das hält das Gehirn nicht aus, in dem Maße, wie es eine elektronische Maschine oder sonst was aushält. Und nur wird natürlich Ariman trachten, den Menschen dorthin zu bringen, dass er mit der Maschine verschmilzt. Und das wird kommen. Das wird in nicht so ferner Zukunft kommen, dass es diese Möglichkeit gibt, weil Ansätze dazu schon vorhanden sind. Und für alles, was die Möglichkeit gibt, das wird auch getan. Das kann man sicher sein, dass das getan wird, da oder dort. Man kann sicher nicht sagen, dass es allgemeiner Zug werden wird, das müssen wir der Zukunft überlassen, aber es wird auf jeden Fall in die Welt hineintreten. Und das wird halt dann dazu führen, dass der menschliche Organismus und eben auch das Gehirn sich so verändern wird, dass das Ich eben sich nicht mehr inkarnieren kann. Das sind alles Schritte, die jetzt entsetzlich ausschauen und sicher bis zu einem gewissen Grad auch sein werden, die aber andererseits auch genau die Kräfte sind, die uns einmal ermöglichen werden, uns aus der Folge der irdischen Inkarnationen zu lösen. Das wird ein Aspekt davon sein, dass uns sozusagen der physisch-stoffliche Körper entgleitet. Der fällt ab sozusagen. Also um uns von dem zu lösen, gehören eben zwei Impulse dazu. Der eine ist also die geistige Entwicklung, die uns herausführt. Das andere ist, dass das physisch-stoffliche abfällt einfach irgendwann einmal. Also das ist auch nicht, von sich aus diese Anziehungskraft entwickelt, die das Ich herunterzieht. Weil man muss ja denken, damit wir uns inkarnieren, auf Erden sind zweierlei Dinge nötig. Da ist einerseits natürlich der Wille, also mich weiterzuentwickeln, das Schicksal, das ich auf Erden geschaffen habe, aufzuarbeiten in einer nächsten Inkarnation. Aber die Inkarnation würde nicht gelingen, wenn nicht von unten auch Kräfte da wären, die uns, die nötige Schwere geben, um herunterzukommen. Also das muss beides sein, dieses herunter sich senken, aber auch dieses ergriffen werden von einer im weitesten Sinn Schwere, sehr im übertragenen Sinne genommen, aber die uns herunterzieht, die hängt mit den arimanischen Kräften zusammen. Die ziehen uns herunter und mit den Dienern sozusagen der arimanischen Kräfte, also mit gewissen Elementarwesen, gnomenartigen Elementarwesen, aber in dem Fall arimanischen Elementarwesen, die uns das Gewicht geben, die uns herunterziehen. Im Mysterien-Drama wird das beschrieben, im vierten Drama. Da treten diese Gnomen und worauf die Erdenschwere geben und das Gewicht ziehen und wo verschiedene dann verschiedener reagieren. Der Felix Balde würde gar nicht zum Beispiel, die irritieren ihn da ganz in der Sphäre. Er will über oben schweben. Also das wird sehr unterschiedlich erlebt. Der Strader sieht die nicht so negativ. Der sieht was Wohltuendes drinnen auch, weil es ihm überhaupt die Möglichkeit zur Inkarnation und zum Tätigsein hier auf Erden gibt. Also daher auch da wieder nicht einseitig positiv, negativ, böse, gut, sondern notwendig, aber böse, wenn sie in uns die Überhand gewinnen. Hängt alles mit unserem Thema Kain und Abel-Imagination zusammen, weil da geht es auch genau um dieses Gleichgewicht irgendwo. Also das kann man vielleicht schon vorweg irgendwo sagen, die Abel-Strömung hat immer etwas zu tun mit dem im Geistigen bleiben und die Kain-Strömung hat etwas zu tun mit dem das Geistige herunterbringen. Aber auch mit all den Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, eben dadurch dem irdischen Karma ausgesetzt zu sein und das überwinden zu müssen, also dieses irdische Karma. Also gerade dieses manichäische Prinzip, weil wir sagten, das hängt mit der Strömung zusammen, also Templerströmung und so weiter, Graalströmung, es hängt mit dem manichäischen Impuls auch zusammen. Das manichäische Prinzip ist ja, sich mit dem Bösen zu verbinden, um es zu verwandeln. Also nicht sich zu trennen, nicht es bloß zu bekämpfen, sondern im Gegenteil, sich damit zu verbinden, um es von innen her zu verwandeln oder besser gesagt zu erlösen. Und Das steckt also hinter diesem Kain- und Abel-Impuls auch irgendwo dahinter. Also
die Wissenschaftsentwicklung, die wird impulsiert durch Kain, gell?
Ja, absolut. Mhm. Absolut. Natürlich aber jetzt in Auseinandersetzung mit den rein arimanischen Kräften, und das heißt, da ist eine der Schicksalsfragen für die Zukunft, welche Richtung nimmt die Technik? Mhm. Ich meine, sie wird eine Technik nehmen, eine Richtung nehmen, wo der Mensch in eine immer engere Verbindung mit der Technik kommt. Also wirklich bis ins körperliche Wesen hinein. Also nicht bloß in äußeren Gebrauch, sondern bis ins körperliche Wesen hinein. Die Frage ist halt einfach, in welcher Art das wird. Die große Gefahr ist eben, dass frühzeitig dadurch die Inkarnationsmöglichkeit für den Menschen behindert oder verhindert wird. Das ist die große Gefahr. Und zwar in einer sehr gefährlichen Art verhindert wird, dass nämlich das Ich weder sich ganz inkarnieren kann, noch ganz in die geistige Welt hineingehen kann. Also Ahriman möchte eigentlich das Ich des Menschen in unmittelbarer Erdennähe schwebend haben. Dem Luzifer passt das auch ganz gut, also da ergänzen sie sich irgendwo. Und dann könnte eben der Ahriman diese Kräfte anzapfen, die durch das Menschen-Ich, also den Menschengeist, hereingeholt werden können. Aber das Ich kann nicht frei damit umgehen. Das heißt, dadurch würden dann immer neue Splitter aus der geistigen Welt hereinfallen in die arimanische Welt. Die arimanische Welt würde immer reicher und hätte immer mehr Kombinationsmöglichkeiten. Aber der Mensch könnte sich nicht weiterentwickeln. Weil eben weiterentwickeln kann er sich nur, wenn er das Karma, das er auf Erden geschaffen hat, durch seine vorangegangenen Inkarnationen, wenn er das aufarbeitet. Und das heißt, wenn Ahriman das frühzeitig gelingt, das Ich aber darüber schweben zu lassen, hat das Ich keine Chance, sein Karma aufzuarbeiten. Das ist das Problem. Und das ist dann das, was die sogenannte achte Sphäre irgendwo bildet. Das heißt, das ist etwas, was die richtige künftige Entwicklung nicht mitgehen kann, was dann als ein separater Körper ausgeschieden wird sozusagen. Und auch bei der künftigen Jupiter-Inkarnation der Erde, also beim neuen Jerusalem, als separater Himmelskörper da sein wird, und wo aber diese Menschen-Iche, die durch Ahriman gefesselt sind, mitgehen dorthin. Und von sich aus keine Chance haben, dort weiterzukommen. Das ist das Problem. Also das heißt aber nicht, dass sie auf Ewigkeit verdammt sein müssen dorthin. Das heißt nur, dass sie dann der Hilfe anderer, entsprechend hochentwickelter Menschen brauchen, um sich von dort lösen zu können. Also das heißt, da bräuchte man dann Menschen-Iche, die stark genug sind, es mit Ahriman aufzunehmen und diese Kräfte dann diesem anderen Ich zur Verfügung zu stellen und vor allem dem eine Inkarnationsmöglichkeit zu bieten. Das heißt, man bereitet durch sein eigenes Leben eine nächste Inkarnation vor, die einen bestimmten Körper erzeugt, der fähig ist, ein Ich aufzunehmen, und man stellt diese Körperhülle dann einem solchen Ich zur Verfügung, das von sich aus eben nicht einen Körper mehr schaffen könnte, in dem sich wirklich inkarnieren kann, dieses Ich.
Sagt die Geisteswissenschaft etwas darüber, was dann mit den Ichen ist, die geeigneten Körper für die anderen Icher verlassen?
Naja, die können sich relativ schnell für ihre eigene Entwicklung wieder eine neue Inkarnation aufbauen. Ah, ja. Ja, das geht sehr schnell. Also, es wird eine Phase kommen, oder wir sind eh schon mittendrin in der Phase, wo die Inkarnationen sehr dicht aufeinander folgen. Das ist mit einer der Gründe, warum wir heute so eine starke Erdenbevölkerung haben, weil in der Vergangenheit einfach mehr Menschen drüben waren als auf Erden inkarniert. Also man kann sicher mindestens von einem Faktor 1 zu 10 ausgehen, sage ich mal. Also wenn es regulär läuft. Und heute sind aber sicher mehr, ein größerer Anteil inkarniert auf Erden. Na, wie kommt man auf einen Faktor 1 zu 10, ganz grob, weil das kosmische Maß in etwa dafür ist, eine Inkarnation einmal in 1000 Jahren. Also wenn ich jetzt ganz grob rechne, eine Inkarnation, wenn es lang dauert, halt jetzt 100 Jahre, dann sind 1000 Jahre, ist das Zehnfache. Und aber heute ist es eben wesentlich dichter. Aber dieses kosmische Maß, eben einmal in 1000 Jahren die Inkarnation, wie es in alten Zeiten auch der Fall war, die bestimmt eben auch dieses Verhältnis inkarnierter Mensch, Mensch in der geistigen Welt. Das heißt, wir sind in Wahrheit oder zumindest angelegter, auch viel länger in der geistigen Welt zu sein, als auf der Erdenwelt zu sein. Also wir sind eine viel längere Zeit normalerweise rein geistige Wesen, als dass wir irdisch verkörperte Wesen sind. Aber trotzdem ist eben dieser irdisch verkörperte Zeitraum ganz wichtig für die Weiterentwicklung des Ich. Das ist der entscheidende Punkt. Also wir sind eben noch nicht so weit, dass wir uns drüben weiterentwickeln können, also das Ich auf menschliche Weise weiterentwickeln können. Das ist der Punkt.
Wird das kommen?
Ja, das wird kommen. Das wird kommen, also das muss kommen. Also wenn es so weit ist, dass immer mehr Menschen ihr irdisches Karma aufgearbeitet haben, sodass sie sich nicht mehr inkarnieren müssen, ist das zugleich so, dass sie damit die Fähigkeit erworben haben, ihr Ich im Geistigen weiterzuentwickeln. Das ist der Punkt. Also sie haben dann also jedenfalls kein irdisches Karma mehr. Das heißt nicht, dass es dann überhaupt kein Karma mehr gibt. Muss man auch dazu sagen, weil sie natürlich dann im rein ätherischen auch Taten begehen und die haben auch Folgen und die muss man auch wieder aufarbeiten. Also daher heißt es auch richtig, also selbst die Götter sind vom Schicksal betroffen irgendwo. Aber es ist eben anders als das irdische Karma. Und nein, das wird kommen und wenn man liest, was Steiner darüber sagt, kommt es ja eigentlich in historischer Sicht relativ bald. Weil an mehreren Stellen spricht er davon, dass etwa im 6., 7. Jahrtausend die irdischen Inkarnationen aufhören werden. Weil dann wird die Menschheit so weit sein, dass sie nämlich unfruchtbar geworden ist. Und da muss man dann eh noch einrechnen, dass es dann mittlerweile dann sowieso schon gewaltige technische Unterstützung im weitesten Sinn jetzt geben wird, um überhaupt noch Inkarnationen möglich zu machen. Aber zu dem Zeitraum wird es aufhören, oder zumindest ab dem Zeitraum, sagen wir es einmal so. Vorsichtig. Also das heißt, wie wird sich das auswirken, wie wird das äußerlich ausschauen? Äußerlich wird es so ausschauen, dass eben einfach die Menschheit langsam aussterben wird, nichts anderes. Das, also sozusagen einem äußeren Beobachter würde nichts Sonderbares auffallen dabei, der es nur sinnlich beobachten würde. Er würde nur sehen, aha, da gab es einmal eine Zeit, wo es eine gewaltige Überbevölkerung gab und dann geht es zurück aus allen möglichen Gründen, weil die Menschen unfruchtbar werden, weil selbst die beste Technik nicht mehr ausreicht, das hinzubekommen, weil genau das werden die Menschen eben nicht schaffen, dass sie sozusagen künstlich mit Hilfe der Technik einen lebensfähigen Organismus, menschlichen Organismus zusammenbringen, in dem sich ein Ich inkarnieren kann. Alles andere werden sie zusammenbringen. Sie werden Pflanzen erzeugen können, nicht bloß durch Züchtung aus anderen Pflanzen, sondern sozusagen von Null auf. In Teilbereichen sind wir schon dran. Also zum Beispiel kann man den zentralen, das zentrale Prinzip der Pflanzen, die Photosynthese, ist mittlerweile technisch machbar. Biotechnologisch, aber eben ohne auf vorhandene Organismen zurückzugreifen, also rein synthetisch. Es ist möglich. Und wie es immer bei der Technik ist, gleich mit einem größeren Wirkungsgrad, als die Photosynthese draußen läuft. Wobei das natürlich einen sehr wesentlichen Grund hat, warum sie draußen nicht so einen hohen Wirkungsgrad hat, weil eben die Pflanze noch andere Aufgaben hat und das in einem richtigen Gleichgewicht sein muss. Wir machen wieder was, was nur ganz einseitig eine Leistung hervorbringt und überhaupt keine Rücksicht auf was anderes nimmt. Also das heißt, das ist natürlich eine völlig verzerrte Sache. Was nicht heißt, dass sie jetzt einfach böse ist oder was. Das, man erhofft sich sehr viel davon, also Energiegewinnung und weiß Gott was alles natürlich, weil da holt man Sonnenenergie herein. Also diese Dinge werden alle ausgelotet werden, das kommt, also wir sind da sehr, sehr, sehr weit eigentlich schon.
Also lauter Keinstaten.
Ja, lauter Keinstaten, absolut, sind lauter Keinstaten. Und es ist halt so bei den Keinsschülern oder bei den Keinsmenschen, sind halt aber heute nicht so viele wirklich bewusst eingeweiht. Weil es heißt ja jetzt nicht, dass alle Keinsschüler Eingeweihte sind, deswegen, das genauso wie alle Abel-Nachfolger nicht Eingeweihte sind, das sind auch Einzelne. Aber die Abel-Strömung ist halt heute mehr im Hintergrund, sagen wir es einmal so. In Zukunft werden beide zusammenarbeiten müssen, und zwar nicht nur äußerlich zusammenarbeiten, sondern man wird in sich selbst diese beiden Strömungen vereinen müssen. Das heißt, wir werden eigentlich zu dem Punkt kommen müssen, dass wir nicht mehr einfach sagen, wir sind aus der Keinslinie, die Abel-Linie geht mir nichts an, die macht wer anderer, sondern wir müssen uns, wenn wir gerade Keins-Schüler sind, die Kräfte der Abel-Strömung erwerben, und dass wir dann einmal in einer Zukunft beide Impulse in gleicher Stärke in uns vereinigen und sie selber in uns zum Gleichgewicht bringen. Das ist auch eine wichtige Aussage in Wahrheit dieser Kein- und Abel-Imagination. Weil wir werden sehen, dass das eigentlich mit uns direkt zu tun hat, und zwar mit uns selbst. Wir sind beides, Kein und Abel. Also das ist ein Kampf, der in Wahrheit in uns selbst ausgetragen wird, im eigentlichen Sinn. Und nur er spiegelt sich dann nach außen und tritt dann natürlich auch in dem, von mir aus, im äußerlichen Mord oder was, auch als Extremphase auf, indem wir den Kampf, den wir eigentlich in uns führen müssen, oder ich will gar nicht sagen Kampf, sondern den Prozess, der da in uns stattfindet, also dass wir das beide Strömungen in unser Wesen integrieren können. Also um das geht die Abel-Imagination, geht eigentlich darum, wie schaffe ich das, also die andere Strömung mit mir zu vereinen, ohne mein Ich aufzugeben. Das steckt dahinter irgendwo, dass sozusagen der Kein in gewisser Weise in der Gefahr ist, dass er sein Ich verliert, indem er im Abel aufgeht. Und da muss er was unternehmen. Das lebt in den Bildern drinnen, das werden wir uns jetzt die nächsten Male noch sehr, sehr genau anschauen. Ich taste mich noch immer sehr, sehr vorsichtig heran an das Ganze. Ich habe einen Mordsrespekt vor dem Thema, weil das ist betrifft uns so zentral heute und es hat so viele Facetten. Also die kurze Geschichte sozusagen, wie sie in der Bibel steht, hat einen riesigen, riesigen Hintergrund.
Von dem
werde ich erzählen, ja. Also das wird uns sicher eine Weile beschäftigen. Also wir müssen uns sehr vortasten, und ich ich weiß am Anfang nie, wie weit ich kommen werde, immer bei jedem Vortagsabend, weil ich merke, da ist nur dieses und jenes, und das ist aber extrem wichtig dabei. Weil man könnte die Imagination jetzt relativ schnell schildern, wie die ist, und dann sagen wir, aha, jetzt haben wir das gehört. Aber mit dem allein kann man nichts anfangen. Also, weil es geht darum, was das wirklich in unserem Dasein bedeutet, auch als Aufgabe für jeden von uns irgendwo bedeutet. Und also wir stecken total in dem drinnen, eben gerade weil durch den arimanischen Impuls, der sich sehr leicht halt natürlich eben mit dem Keins-Impuls verbindet, da eine immense Aufgabe drinnen ist, das mit dem Abel-Prinzip zu verbinden irgendwo. Und dadurch das Ganze erst so was wirklich Christlichem zu machen. Und das steckt aber dann eben ganz stark drinnen in dem Impuls, der mit dem Gralsimpuls verbunden ist, mit dem Templerimpuls, mit den Ketzerbewegungen, mit dem Rosenkreuzertum, das daraus entstanden ist. Die kümische Hochzeit, das spricht ja auch schon so deutlich. Das ist nicht nur eine mystische Hochzeit, so irgendwo im Geistigen oben, sondern es ist eine kümische Hochzeit. Und das ist durchaus auch eben nicht nur allegorisch zu nehmen, sondern Alchemie ist ein geistiger Prozess, der aber zugleich auch ein äußerer Prozess ist. Das heißt, in die Verwandlung bis in die tiefste Stoffeswelt hinein eingreift, in Wahrheit, so dass das Geistige hinein kann. Also genau die Gegenkraft gegenüber dem, was Ariman will, der will das Geistige rausschmeißen und drüber halten. Und das betrifft uns selber, also das Menschenwesen. Und von dem wird wirklich abhängen, welche Möglichkeiten die Menschen zur Inkarnation finden. Und Rudolf Steiner weist ja an ein paar Stellen sehr vorsichtig andeutend eben auf dieses Prinzip der ichlosen Menschen hin, dass die es bereits gibt. Mhm. Also wir haben das bereits, und diese ichlosen Menschen, da kann sich ein Ich jedenfalls nicht inkarnieren. Und das heißt, man hat es im Grunde mit einer Hülle zu tun, in der ein arimanisches Wesen, letztlich ein arimanisches Elementarwesen drinnen wirkt. Und impulsiert ist eben von den Impulsen der höheren arimanischen Wesenheiten. Und was mit dem Ich ist, das Menschen, das kann eben jetzt darüber schweben, das kann so sein, dass sich das überhaupt ganz, ganz löst von dem, was da inkarniert ist. Das kann auch passieren, dann entwischt es halt dem Ariman irgendwo, aber es kann dann nicht runter. Trotzdem nicht, es kann nicht runter. Also es irrt sozusagen in der geistigen Welt herum und will sich eigentlich inkarnieren und findet aber keine Möglichkeit, sich zu inkarnieren. Und also da gibt es alle möglichen Abstufungen. Also da gibt es die eine Abstufung, wo das Ich ganz drüber schwebt, so wie es der Ariman vorstellt, wobei das sicher noch nicht in großem Stil da ist, aber es kommt immer mehr. Und das andere ist aber, dass sich das Ich ganz verliert dann irgendwo und einfach zu keiner Inkarnation herunterfindet. Das wird auch bedingen, dass dann in nicht zu ferner Zukunft zum Beispiel auch wieder die Inkarnationen zurückgehen werden. Und man sieht ja deutlich auch in den sogenannten zivilisierten Ländern, nein, das ist jetzt falsch gesagt, in den sogenannten westlichen Ländern. Ja. Oh ja, zivilisiert kann man auch sagen, weil das ist eher Schimpfwort manchmal. Ich habe ja nicht gesagt in den Kulturländern, das habe ich nicht gesagt, ich habe gesagt in den zivilisierten, also die viel Technik und viel rundherum haben. Dass da die Nachwuchsrate zurückgeht im Grunde. Und auch schon bei den bei den Leuten, die einwandern, also die an sich so in einer ersten Generation einmal noch für sehr viel Nachwuchs gesorgt haben und wo aber jetzt in der zweiten, dritten Inkarnation das auch zurückgeht. Ich meine, hat auch seinen guten Grund, weil es wirklich um jedes einzelne Ich geht, das hereinkommt und die Eltern in Wahrheit die volle Aufmerksamkeit brauchen, um sich um jedes einzelne Ich zu kümmern und vielleicht überfordert sind, wenn da 10 hereinkommen. Aber daher wird es also in nicht allzu ferner Zukunft kommen, dass die Inkarnationen weniger werden und dass dann genauso rapide wie jetzt die Weltbevölkerung anwächst, sie einfach wieder zurückgehen wird. Also wir müssen ja jetzt nicht die Angst haben, dass was tun wir jetzt in 100, 200 Jahren, weil wenn die Entwicklung so weitergeht, ich kann mich erinnern, wie ich in die Schule gegangen bin, hat es 4 Milliarden Menschen gegeben, jetzt gibt es praktisch 8 Milliarden schon. Das ist das Doppelte. In einer Lebensspanne, die nicht einmal noch ganz fertig ist, das ist, wenn ich das hochrechne, weil es beschleunigt sind natürlich noch zusätzlich, also dann werden sie es irgendwann stapeln, es ist noch nicht so weit, also wenn man es auf einem Quadratmeter Festland ausrechnet, ist immer noch genug Platz, aber trotzdem wird es schwierig dann irgendwo eben auch die ganzen Nahrungsmittel zu produzieren und so weiter. Naja, was wird passieren? Es wird alles künstlich hergestellt werden. Ja,
aber gleichzeitig, ich traue es nicht, er kam so sagen, ja. Aber es ist schon sichtbar, die Naturkatastrophen, die nehmen ja auch
Die nehmen zu, natürlich.
Erdbeben,
ja.
Ist wieder
die ja, ja, ja.
Aktion.
Ja, ja, ja. Ja, 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 ja.
Heftig.
Ja, ja, heftig, ja, ja. Nein, das wird kommen und das wird sich auch nicht aufhalten lassen. Ich meine, das sind so die allerleisesten Vorboten dessen, was einmal dazu führen wird, dass auch der ganze Erdplanet zerfällt.
Ich hätte noch eine Frage zu der verminderten Möglichkeit oder zu diesen ichlosen Seelen,
ja.
Von denen es jetzt schon welche
gibt. Ja, ja.
Weiß man irgendetwas, ob zum Beispiel durch die künstlichen Befruchtungsmanipulationen, hat das damit zu tun oder eher nicht?
Also, ich wage noch keine Auskunft darüber zu geben, wie weit das fördert oder nicht fördert. Also es ist jedenfalls nicht abhängig davon, weil schon zu Steiners Zeiten hat er auf dieses Phänomen hingewiesen, schon damals gesagt, das ist nicht so selten und da gab es die künstliche Befruchtung noch nicht.
Gab es da schon ichlose Seelen?
Da gab es schon ichlose Seelen, ja.
Ah, ja,
ja. Ja,
mhm.
Ja, ja.
Ja, und es gibt aber schon einen Hinweis von ihm über künstliche Befruchtungen, und zwar, dass diesen Kindern dann eine Hülle fehlt.
Ja, ja,
das
ja, ja.
Ich
ja, ja, natürlich. Nein, also die Inkarnation wird auf jeden Fall erschwert und es ist insofern, das ist jetzt wieder ein ganz großes Thema. Wir tragen in Wahrheit ja auch einen unsichtbaren Menschen mit uns herum oder um uns herum. Also eben das, was eigentlich unser höherer Mensch ist. Der ist während der Schwangerschaft bis zu einem gewissen Grad inkarniert sogar in den Embryonalhüllen. Das heißt in den Embryonalhäuten, die mit der Geburt abgestoßen werden. Und ab dem Zeitpunkt umschwebt er uns sozusagen. Und das ist eigentlich, von dort kommt das höhere Ich her. Also da sind die Kräfte, die eigentlich geistigen Kräfte. Und das eigentlich Inkarnierte, das ist sozusagen der Ich-Träger. Die zwei müssen zusammenspielen. Und das gilt aber auch, der hat eigene Astralkräfte, über die er verfügt, eigene Ätherkräfte. Und nur den physischen Körper haben sie weitgehend gemeinsam. Und die künstliche Befruchtung hat auf diesen Vorgang sicher einen Einfluss, also inwieweit dieser sozusagen unsichtbare Mensch oder der geistige höhere Mensch eingreifen kann in das, was inkarniert ist, eigentlich inkarniert ist. Also das heißt, da wird es Schwierigkeiten geben. Und wenn die Verbindung natürlich abreißt zwischen Ich-Träger und dem wirklichen Ich, dann ist keine wirkliche Inkarnation da, dann ist das Ich einfach nicht drinnen, sondern man kann, wenn wir vereinfacht sagen, das Ich ist inkarniert, heißt das eigentlich, dass der Ich-Träger die Impulse des Eigentlichen, des wahren Ich aufnehmen kann, das aber sowieso niemals inkarniert ist. Nicht wahr? Das ist eigentlich immer in der geistigen Welt. Und das ist eigentlich mit dem ganzen Kosmos verbunden. Daher ist das Erste, wenn man das wirkliche Ich erkennt, das ist dort, da überall. Dort ist mein wirkliches Ich. Da ist nur der Brennpunkt, in den es hineinwirkt. Und wenn ich sage, also das Ich kann sich nicht inkarnieren, ichloser Mensch, heißt das, es kann den Brennpunkt nicht bilden. Das ist dann die Problematik. Und diese Brennpunktbildung wird sicher erschwert durch solche Dinge. Also diese Verbindung zwischen dem Ich-Träger und dem wirklichen Ich. Hängt damit zusammen, ja. Hängt damit zusammen. Das ist ein wichtiger Punkt auf jeden Fall dafür. Also das ist, könnte man sagen, der Brennpunkt, wo das hineinleuchtet. Also da kommen ganz, ganz große Fragen auf uns zu in der Zukunft. Und das werden so ganz lebenspraktische Fragen sein, weil ja, das werden die Dinge sein, die uns im sozialen Zusammenleben unsere Aufgaben stellen werden. Also das werden schwierige Aufgaben sein. Und das werden Aufgaben sein, die eben einfach nur, aber das ist schon ein bisschen Blick dann auf die nächste Kulturperiode, die nur durch diese Brüderlichkeit, durch dieses wirklich eben für den anderen tätig zu sein, lösbar sein. Da kann es dann nicht mehr funktionieren, naja, ich arbeite sozusagen für mich und meins, für meinen Lebensunterhalt oder sonst was, und das, sondern da wird ganz bewusst die Aufgabe sein, was kann ich tun, um den anderen zu unterstützen. Nicht nur in diesen extremen Fällen, das also, wenn es jetzt um so einen ichlosen Menschen geht, ist das ganz extrem der Fall, aber da gibt es alle Zwischenstufen, also wo das Ich halt Schwierigkeiten hat hereinzukommen, wo wir alle diese Schwierigkeit irgendwo haben werden, also wo selbst ein starkes Ich auch kämpfen muss darum irgendwo und dankbar sein wird, wenn von woanders auch eine Unterstützung kommt, wo man einander wechselseitig unterstützt in diesen, weil einer bringt die Kräfte mit, der andere jener, und das wird aber unserer Individualität überhaupt keinen Abbruch tun, im Gegenteil, es wird sie stärken. Gerade durch das, was wir den anderen geben können, stärken wir unser eigenes Ich, und durch das, was wir von den anderen aufnehmen können, das nehmen wir ja auch mit dann für die Zukunft. Also wir werden einander stärken, wir werden das vom anderen aufnehmen, aber individualisieren wieder auf unsere Weise. Also das wird in einer heute noch kaum vorstellbaren Weise passieren. Ich meine, weil heute leben wir natürlich in einer Hochblüte des Egoismus, das heißt der Trennung.
Und das wirklich extrem Leben, ja, das wirklich Leben, die haben jetzt schon große, große Schwierigkeiten, im Griff zu behalten.
Ja, natürlich.
Die spüren natürlich das, was fehlt. Und dann gibt es ja diese Watzlawick-Methode,
ja,
noch mehr vom selben.
Ja, ja.
Und dann werden die Schwierigkeiten noch größer.
Ja, ja.
Also man sieht es ja schon.
Ja. Es ist
sehr viele, die mit diesem Problem kämpfen.
Es ist absolut sichtbar.
Ja. Müssen.
Es ist absolut sichtbar. Also das ist wirkliche Aufgabe. Und ich meine, das ist eine Aufgabe, die wir jetzt angehen werden und die eben dann in der nächsten Kulturperiode dann einfach erst ausreifen wird so richtig. Aber wir müssen es jetzt anbahnen. Also, weil dann werden wir noch viel größere Probleme zu bewältigen haben, aber eben dann auch andere Kräfte haben, damit umzugehen, die heute noch gar nicht da sind, so im Allgemeinen.
Also, Ich möchte jetzt noch mal etwas sagen oder vielleicht eher auch fragen.
Ja.
Wenn wir versuchen, in echt brüderlicher Weise denen zu helfen, die die Hilfe unbedingt brauchen.
Ja.
Du hast gesagt, dadurch werden wir nicht schwächer, aber im Gegenteil stärker.
Stärker, ja.
Ich habe daran gedacht, dass die, also ich versuche das jetzt zu verstehen,
ja,
auch
ja.
im praktischen Sinn. In der, es wird beschrieben, dass die Throne am Anfang
ja.
der Erdentwicklung ihre gesamte Substanz
ja.
opfert.
Mhm.
Mhm. Es gibt sie aber dennoch weiter.
Ja, ja. Ja, ja.
Das ist doch interessant.
Ja, also ich gebe auch so gern das Bild einer Quelle dazu. Eine Quelle ist überhaupt einmal nur eine Quelle, wenn sie sich verströmt. Ja. Sonst ist sie keine Quelle, nicht? Weil wenn sie nicht hergibt, ja. ist sie, hört sie auf eigentlich. Und für mich ist das ein bisschen das Bild für das Ich. Es ist eigentlich nur da, indem es sich ununterbrochen ergießt in die Welt. Und je mehr es das tut, das heißt, je weniger ich die zumauerte Quelle und rundherum und sage, fasse und dann stoppelt drauf, sondern je mehr ich das öffne, desto mehr fängt die zu sprudeln an. Mhm. Und eine natürliche Quelle erschöpft sich halt vielleicht irgendwann einmal, aber beim Ich gibt es das eben nicht. Die ist an die unendliche Quelle sozusagen angeschlossen. Also da gibt es nicht. Und je mehr ich den Weg bahne, das ist eben das, was wir durch unsere Ich-Tätigkeit da tun, dass wir das immer mehr öffnen, umso mehr sprudelt da heraus und sprudelt heraus und sprudelt heraus. Also das wird immer stärker und das kann man eigentlich schon beobachten. Das ein Künstler beobachtet, wenn er schöpferisch tätig ist, ein Mensch, der für andere da ist und sie ihnen wirklich etwas geben kann, der spürt, wie er immer mehr Kraft kriegt, anderen was zu geben. Wie ihn das beflügelt eigentlich, in Wahrheit. Das ist nicht etwas, was ihn auslaugt. Ich meine, was uns auslaugen kann dabei ist, dass halt unsere restlichen Hüllen und so nicht immer mittun. Das muss man schon einrechnen. Also das
auf
diese
anderen Ebene hat das schon einen Preis.
Ja, ja, ja.
Gebeprozess geschieht. Dort nicht.
Dort nicht, auf der nicht. Nein, nein, aber natürlich auf der Ebene der Körperhüllen kann es ein Problem sein. Also, weil dann muss also so viel fließen, dass auch diese Körperhüllen davon profitieren. Das ist, und dort die Regulation zu finden, wie viel muss davon sich ins eigene Wesen ergießen, wie viel kann ich nach draußen verströmen. Das ist schwierig, da die Balance zu finden. Und das heißt, also dieses Verströmen ist zugleich aber auch ein Durchströmen des eigenen Organismus, also der eigenen Körperhüllen. Das muss mit sein und das muss richtig austariert sein. Also wenn ich nur wollte, nach draußen verströmen, an die anderen hin und versäume, die eigenen Körperhüllen zu versorgen, dann wird das nicht funktionieren. Dann das ist so, wie wenn dann das Gebäude um die Quelle herum, das Häuschen da einstürzt und die Quelle verschüttet irgendwo dadurch. Also das,
ich lerne erst mich selber kennen.
Ja, ja, natürlich, ja, ja.
Erst wenn es weh tut.
Ja, 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 natürlich. Natürlich, also das ist ein schwieriger Prozess, wo man durch muss, aber das und eben andererseits, wie soll ich sagen, die ganzen Unartigkeiten, die wir in den Körperhüllen, namentlich im Astralleib drinnen haben, die sind immer sowas wie ein bisschen Brunnenvergiftung. Das kommt auch noch dazu. Also das Und da müssen wir auch wirklich verdammt aufpassen, dass ja das, was wir ausströmen, kein Brunnengift enthält, sonst ist es auch nicht förderlich. Also, das ist, aber das wird für die nächste Zukunft eine zentrale Aufgabe, also dieses wirklich soziale Problem, das ist die eigentliche Aufgabe für die allernächste Zeit schon. Und wird es für lange Zeit sein, oder wird es eigentlich für die zukünftige Menschheitsentwicklung auf Erden überhaupt sein?
Das geht gar nicht.
Es geht nicht mehr anders. Also, aber gerade das trägt eben zur weiteren Individualisierung bei. Weil, und in dem lebt aber dann genau der Christusimpuls, weil der lebt dann eben in der Menschheit als Ganzes. Letztlich, in letzter Konsequenz. Das heißt, das Individuum, das gibt an die ganze Menschheit, aber umgekehrt auch von der ganzen Menschheit empfängt. Dann hat sich die Menschheit als Ganzes mit dem Christus-Ich verbunden. Und dorthin sollten wir kommen irgendwo.
Nachdem er das für die ganze Menschheit getan hat.
Ja, 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 dadurch ist es überhaupt erst möglich.
Ja, genau.
Dadurch ist es überhaupt erst möglich.
Das Greifen und Umkehren.
Ja, 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 absolut. Und dazu sind eben jetzt in unseren Tagen wirklich die ersten Schritte notwendig. Kräftige Schritte, wenn möglich. Naja gut, in diesem Sinne, wenn wir uns das nächste Mal weiter beschäftigen mit der Kain- und Abel-Imagination, da haben wir noch einiges, was vorzubesprechen ist. Nämlich wie das Ganze zustande gekommen ist. Wo ist der Ursprung vom Kain, wo ist der Ursprung vom Abel? Also jetzt ist schon deutlich, aber das sind zwei sehr verschiedene Strömungen, die dahinter sind. Und Strömungen, die wir aber beide in uns haben. Oder beide in uns haben sollen auf jeden Fall. Also wo ist der Ursprung? Weil das steht so ganz genau ausgedrückt eben da nicht gerade drinnen. Das ist da mehr als verschleiert, sagen wir es einmal so. Und das werden wir uns anschauen. Danke für heute.
Danke.